Es ist ein kleines Bundesland. Nur 1,7 Millionen Menschen wählen am Sonntag in Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Aber die Aufmerksamkeit, die ist riesig. Sogar über Deutschlands Grenzen hinaus. Die AfD führt die Umfragen seit langem an. Und die Frage, ob zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein Rechtsextremist Ministerpräsident werden könnte, die sorgt auch im Ausland für Diskussion. Der Aufstieg der AfD wird als Stresstest für die politische Mitte beschrieben, mit möglichen Folgen für die Stabilität Deutschlands und Europa. Wie schaut man auf die Brandmauer? Was erwartet man von den anderen Parteien und der Bundesregierung? Sachsen-Anhalt vor der Wahl. Was denkt das Ausland? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei uns zu dieser internationalen Runde. Für Italien begrüße ich Tonia Mastroboni. Sie ist Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica, berichtet für Deutschland und Osteuropa und beschäftigt sich mit dem Aufstieg der AfD und der extremen Rechten, hat das beschrieben in ihrem Buch La Peste, die Pest. Für Frankreich Hélène Kohl, französische Journalistin, berichtet auch schon viele Jahre aus Berlin über deutsche Politik, Gesellschaft, unter anderem im Podcast des Deutsch-Französischen Instituts. Für Polen ist hier Jan Opielka, freier Journalist und Publizist. Er arbeitet für deutsche und polnische Medien, lebt in Polen. Für die USA ist Sonja Alvarez bei uns, USA-Chefkorrespondentin der Wirtschaftswoche. Sie berichtet aus New York und Washington und ist jetzt gerade auf Heimaturlaub. Das ist ein schöner Zufall. Frau Mastroboni, Sachsen-Anhalt wählt. Interessiert das jemanden in Italien, dieses kleine Land, das man wie ausspricht in Italien?
Ist das Sonja Anhalt?
Ja. Und wie wichtig ist das?
Es ist sehr wichtig, weil alle sind sich bewusst, dass, obwohl es ein sehr kleines Land ist, aber dass dort eben Geschichte geschrieben werden könnte. Ne? Wenn am Sonntag die AfD die absolute Mehrheit gewinnt, dann könnte ja ein erster Minister, rechtsextremer Ministerpräsident seit 1945 das Land regieren. Und ich war schon in Halle letzte Woche, ich war in Röblingen, habe mir auch angeschaut, ein Wahlauftritt von Ulrich Siegmund, also von Spitzenkandidaten. Das hat mich sehr beeindruckt, weil da waren anderthalb Stunden, haben die Leute angestanden, nur um sich ein Foto mit ihm zu machen. Aber ich habe auch eine tolle Zivilgesellschaft gesehen, dort in Halle. Und jetzt auch in, ich fahre morgen wieder nach Magdeburg. Und das Interesse ist einfach, weil die AfD ja dort sehr radikal ist. Sie ist ja auch im Verfassungsschutz als rechtsradikal beschrieben worden. Und für die Italiener ist auch interessant, welche Analogien dann auch mit zum Beispiel nationalsozialistischer Propaganda sind. Und es gibt ja viele Assonanzen, sagen wir mal so. Ne? Es gibt vieles ist sich ähnlich. Ich will nur eins zitieren, zum Beispiel diesen Kulturkrieg, den man momentan macht mit gegen die NS-Gedenkstätten. Ich war in Bern, ich war gestern in dieser Gedenkstätte für die Euthanasie. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, weil dort ist man erschreckt darüber, dass die Landeszentrale für politische Bildung abgeschafft werden könnte und somit alle Schulklassen und so. Und auch, dass man das Bauhaus angreift. Ne? Also nur um daran zu erinnern, das Bauhaus wurde in den 20er Jahren von den Nazis an der Regierung in Thüringen aus Weimar verjagt nach Dessau. Und jetzt greift die AfD die Bauhausstätte in Dessau an. Das ist ein bisschen ein ziemlich erschreckendes Déjà-vu.
Also viele Ebenen und Sie sind viel unterwegs, weil das Interesse eben groß ist. Ist das auch, Frau Kohl, in Frankreich auch das Interesse an, wie heißt es, Sachs-Anhalt?
La Sachs-Anhalt. ja, auf jeden Fall. Große Interesse. Im Gegensatz zu Italien bin ich nicht sicher, dass die Franzosen genau wissen, wo dieses Bundesland liegt. aber es gibt große Interesse. Und ich glaube, dahinter steckt vielleicht ein bisschen ein französischen Komplex, weil bis jetzt waren wir das Land in dem deutsch-französischen Tandem mit das Rechtsextremismus in politischen Landschaft. Wir hatten dieses Problem und jetzt guckt Frankreich mit großem Interesse, vielleicht da ein bisschen Erleichterung, ach, wir sind doch nicht die Bösen. Gucken Sie nochmal, das kann auch sogar in Deutschland passieren, dass ein Rechtsextremist so nah an die Macht kommen könnte. Und klar, kann man bestimmt die beiden Länder nicht vergleichen, Frankreich und Deutschland. Andere Geschichte, eine andere auch Verantwortung gegenüber der Geschichte. Und das interessiert auf jeden Fall das französische Publikum. Ich war auch schon mal im Juni schon unterwegs in Sachsen-Anhalt. Ich bin am Wochenende auf jeden Fall wieder dabei und berichte live am Sonntag.
Mhm. Also auch hohes Interesse. Wie ist es in Polen, Herr Opielka? Wie schaut man da auf das, auf den Wahlkampf und auf Sachsen-Anhalt?
Ja, man schaut darauf in dieser Hinsicht, dass es natürlich wie so ein Testlauf sein könnte. Also das Land selber steht nicht so im Fokus, also Sachsen-Anhalt, Saxonia-Anhalt heißt es auf Polnisch übrigens, so ähnlich wie im Italienischen. Also das Land selber vielleicht ist nicht im so großen Interesse, also das Bundesland Sachsen-Anhalt, aber eben, was könnte es bedeuten, wenn die AfD tatsächlich dann auch mittelfristig bei den nächsten Bundestagswahlen eventuell tatsächlich an die Macht kommen würde. Denn Polen ist ein ganz wichtiger Partner, oder Deutschland ist für Polen ein ganz wichtiger Partner, auch ökonomischer Partner natürlich. Und man projiziert da sozusagen, was würde das bedeuten, wenn die AfD das, was sie gegebenenfalls in Sachsen-Anhalt schafft, nämlich eine Regierung zu bilden, dann auch irgendwann im Bund schaffen würde. Was würde das auch natürlich für die deutsch-polnischen Beziehungen bedeuten? Es gibt da viele auch Aspekte in der Geschichtsstreit, Reparation und so weiter, oder Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges, Rückgabe von Kultur, Gütern und so weiter. Und natürlich auch die Perspektive der AfD auf Russland, die ganz andere ist als die generell polnische und fast alle Parteien hindurch. Also in dieser Hinsicht ist es in jedem Fall von Interesse.
Und Frau Alvarez, in den USA, weiß man da, wo Sachsen-Anhalt liegt?
Saxony-Anhalt. Ja, also dass die USA selbst blicken eher, ja, da herrscht kein so großes Interesse an dem Land. Das liegt nicht nur daran, dass jetzt der große Atlantik dazwischen liegt, sondern auch, dass die USA vor allem gerade mit sich selbst beschäftigt sind, mit den innenpolitischen Problemen, mit den Folgen durch den Iran-Krieg, durch die Zölle. Also der Blick ist da eher ja ins Land gerichtet und jetzt nicht auf dieses kleine Bundesland in Deutschland. Aber sehr interessant wird es natürlich dann für die Magerbewegung, die unbedingt eine Erfolgsmeldung aus Europa braucht, nachdem Orban eben die Wahl verloren hat, nachdem die Brückenbauerin Meloni, die eigentlich als Trump-Flüsterin galt und ja immer sehr nah dran war, ja eben jetzt auch auf Distanz gegangen ist. Deswegen wäre eben ein Wahlsieg der AfD ein Beweis dafür, dass dieser Rechtsruck, dass diese rechtspopulistische Erzählung eben auch in Europa noch funktioniert.
Also im Grunde ein bisschen ähnlich wie in Frankreich, dass man sagt, okay, wir sind ja nicht die einzigen Bösen, haben Sie es eben gesagt. Also ja, vielleicht führen Sie das noch mal ein bisschen aus, Frau Kohl, weil das ja nächstes Jahr in Frankreich auch gewählt wird. Betrachtet man Deutschland anders als zum Beispiel Italien dann? Also mit den Entwicklungen?
Ja, also erstmal, Deutschland ist unser erster Partner. Und es gibt natürlich seit den 60er Jahren diese große deutsch-französische Freundschaft, diese Zusammenarbeit. Also man ist schon sehr bewusst. Es ist wichtig, dass man auch zusammenarbeitet und man sich gut versteht. Und dann auf einmal gibt es natürlich große Fragezeichen. Was bedeutet das, wenn wir oder wenn die in Deutschland auf einmal nicht so auf diesen europäischen Weg gehen? Also deshalb ist es auch großes Interesse in diese, natürlich in der Redaktion, in den Zeitungen, aber auch in den großen Firmen, in den Ministerien, in den Gewerkschaften. Also wie kann man weiter funktionieren, wenn wir beide auf einmal nicht so super mega pro-europäisch handeln? Und dann natürlich, es ist auch mein Job zu sagen, man muss auch Nuancen bringen, man muss differenzieren. Es ist ja nur ein Bundesland erstmal, aber diese Frage kommt in den nächsten Tagen bestimmt sehr hoch. Was passiert, wenn das nur der erste Schritt ist für die AfD? Und das Ziel ist eigentlich die Macht in Berlin in mehreren Jahren. Und das ist natürlich alles, worüber wir in den nächsten Tagen in Frankreich diskutieren werden.
Also insofern gibt es ein großes Interesse. Und in Italien schaut man da, also wenn man seine eigene Regierung sieht, also die Regierung Meloni, wie schaut die denn konkret dahin? Ist das für Sie was Positives oder eben gerade nicht?
Naja, also interessant ist, ich habe mit dem Entourage von Ulrich Siegmund gesprochen. Und das ist, glaube ich, interessant, weil für sie ist Meloni überhaupt kein Modell, überhaupt kein Vorbild mehr. Es gab ja diese Diskussion in der AfD, es gab ja einige Vorstöße nach dem Motto, wir müssen vielleicht moderater werden, wir müssen uns melonisieren. Das war, früher war das Diabolisation, genau. Und beide haben eine Transformation sind durchgegangen. Also Le Pen hat das Gefühl gehabt, sie muss diesen antisemitischen Vater, sie muss sich von diesem antisemitischen Vater befreien, sie muss eben das moderatere Publikum irgendwie überzeugen. Und genauso Meloni, sie ist an die Macht gekommen und dann waren plötzlich die ganzen Fantasien, Schiffblockade, die ganzen Verschwörungstheorien um Sorge, das war alles weg. Sie war dann plötzlich staatmännisch, hat für die Ukraine gekämpft und so weiter. Und heute ist sie für die Rechten in Europa, für die Extremrechten, für die AfD, ist sie kein Modell mehr. Das ist interessant, ne? Dass sie sagen, sie ist verwaschen, also das hat sich verwäscht so. Ne? Und was ich noch sagen wollte, ist, dass Italien guckt immer auf Deutschland mit großem Interesse, weil momentan gibt es eine sehr, sehr gute Beziehung, die gab es, glaube ich, seit Jahren nicht mehr zwischen Italien und Deutschland. So eine enge Beziehung, also ist ja nicht dasselbe mit Macron und Meloni, verstehen sich nicht so toll. Und deswegen guckt natürlich Italien sehr, sehr gespannt auf diese Wahl. Und das letzte Element, was mir einfällt, diese Entwicklung der AfD ist auch interessant, weil sie so uneuropäisch ist. Also während Meloni, Le Pen, alle irgendwie moderater geworden sind, sie mussten es werden, ist die AfD immer radikaler geworden. Deswegen sagen die auch heute, Meloni ist überhaupt kein Vorbild mehr für uns. Und das hat denen überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil. Die haben immer mehr Zulauf.
Und ist das was, wo dann populistische Parteien oder rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien in ihren Ländern nachschauen und sagen, das ist eigentlich der richtige Weg?
Also momentan sieht man das nicht. Also Marine Le Pen hat große Probleme mit der AfD und sagt das auch offiziell. Also die sitzen nicht beide also in gleichen Gruppe in der Europäischen Parlament zum Beispiel. Großes Streitthema ist Remigration. Also das Wort steht in der AfD-Programm. Ulrich Siegmund habe ich letztes Jahr ein großes Interview mit ihm gemacht. Ich hatte das Privileg, eine Stunde mit ihm zu sitzen. Und der sagte, er steht dazu. Remigration ist der Plan. Und Marine Le Pen ist dagegen, zum Beispiel. Das war in dem letzten großen Wahlkampf in Frankreich eigentlich im Programm von Éric Zemmour, der andere Rechtsextremist in Frankreich. Und deshalb momentan, tatsächlich bei diesem Interview, meinte Ulrich Siegmund, ich bin hier für die Interesse der deutschen Patrioten. Marine Le Pen ist da für die Interesse der französischen Patrioten. Wenn es zu einem Konflikt käme, dann wären wir bereit. Also die wollen da nicht sofort miteinander arbeiten. Das ist das Problem mit Nationalisten. Jeder kämpft für sich allein.
Ja. Jeder kämpft für sich allein. Das sieht man in Amerika. Make America Great Again, die MAGA-Bewegung. Ist das auch der Trend da, dass man eher radikaler wird als gemäßigter?
Ja, das sieht man ja an Trump und seinen Positionen. Er hat jetzt in seiner zweiten Amtszeit, hat er ja deutlich radikaler agiert als in seiner ersten Amtszeit, was auch das Thema Abschiebung angeht, was den Kulturkampf angeht. Wir sehen jetzt aktuell in den Umfragen, dass ihn das nicht unbedingt nutzt mit Blick auf die Wirtschaftsfragen, auf die Zollfragen, wo er ja auch auf Protektionismus und Nationalismus setzt. Mit Blick auf die AfD ist jetzt eben diese Radikalisierung eigentlich durchaus ganz nach dem Geschmack der MAGA-Bewegung. Wir haben ja gesehen bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als sich J.D. Vance damals geäußert hat und gesagt hat, dass es eigentlich keinen Platz für Brandmauern gibt. Er hat sich zwar nicht direkt jetzt zur AfD geäußert, aber man wusste natürlich, wen er meint. Er hat sich auch direkt im Anschluss mit Alice Weidel getroffen für 30 Minuten. Und dann am Tag, als eben die Einstufung als gesicherte rechtsextremistische Partei kam, hat sich ja sofort Außenminister Marco Rubio geäußert auf der Plattform X und hat das eher eingeordnet als Verfolgung der Opposition, diese Einordnung, und hat es als Tyrannei bezeichnet. Und da sieht man ja, dass die MAGA-Bewegung überhaupt nicht abschreckt, sondern dass sie das eher unterstützt.
Ja, in Polen ist es so, anders einsteigen. Ich glaube, man kann eigentlich auf die Jahre 2015, 2023 in Polen schauen, weil dort sieht man in etwa, wie eine AfD-ähnliche Partei agieren würde. Denn die PiS, also die Rechte und Gerechtigkeit, die als nationalkonservativ bezeichnet werden kann, dann auch zum Teil ins Nationalistische gedreht ist. Sie hat eigentlich viele Punkte umgesetzt. Man sagt, etwa 75% der Programmatik der AfD und der PiS sind eigentlich sehr ähnlich. Dort, wo sie sich unterscheiden, ist beispielsweise in der Russlandpolitik und natürlich in deutsch-polnischen Fragen, aber das ist ja ein separates Thema. Und man kann dort sehen eigentlich, immer, wenn man sich die letzten, also wenn man sich diese Jahre 2015 bis 2023 anschaut, dann sieht man, was die AfD auch umsetzen würde. Da gibt wirklich ganz konkrete Dinge. Einmal, was die Migration angeht, also tatsächlich, dass dort, in Polen war natürlich das Thema damals noch nicht so virulent. Es gab zwar Flüchtlinge an der weißrussischen Grenze dann später, aber sozusagen der Duktus oder das Narrativ und die Ziele, die dann formuliert wurden, sind sehr ähnlich mit dem, was die AfD sagt. Ja, was die Klimapolitik beispielsweise angeht, generell was die sozusagen nationale Souveränität, jeweilige nationale Souveränität gegenüber Brüssel beispielsweise angeht. Also ganz viele Überschneidungen sieht man da auch, was die Eingriffe in das Justizwesen angeht, was man auch in Sachsen-Anhalt, wenn man das Wahlprogramm der AfD studiert, sieht, dass dort auch sozusagen Ansätze sind, dass man das Justizwesen auch umbauen will. Also wenn man nach Polen schaut, die Jahre 2015, 2023, dann kann man in etwa sehen, wohin sich das bewegen kann. Und ich würde sagen, dass man dann auch sehen kann, dass es dann tatsächlich, so wie Sie sagen, eher radikaler wird. Denn die PiS ist dann zum Ende hin, tatsächlich, sie hat dann, also ich war heilfroh, dass sie 2023 verloren hat, weil dann tatsächlich so etwas wie eine Staatsübernahme schon stattgefunden hätte. Also wirklich alle Institutionen so zu kapern nach 8 Jahren.
Sie hat dann verloren, weil den Anhängern das letztendlich dann doch zu radikal war?
Es wurde zu radikal. Mhm. Sie hat auch ein paar taktische Fehler gemacht und es kam auch Ministerpräsident Tusk, also der jetzige Ministerpräsident Tusk, der ist sehr, sehr machtpolitisch, sehr gut ausgespielt hat, wenn man so sagen will. Also viele Dinge haben da eine Rolle gespielt, aber und eine große Wahlbeteiligung dagegen dann auch. Aber wie gesagt, es ist sozusagen ein Blueprint ein bisschen, wie die AfD zum Teil zumindest agieren würde.
Wenn ich dazu noch was sagen kann, ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem, dass Meloni jetzt so moderat geworden ist, weil es ist ja eine Splitterpartei jetzt entstanden. Also Meloni hat jetzt einen inneren Konkurrenten und das ist für sie ein Riesenproblem. Dieser innere Konkurrent heißt der General Roberto Vannacci. Er war bei der Lega und er tritt jetzt mit ganz faschistischen, offensichtlich Parolen und auch Inhalten auf. Ne? Also er sagt zum Beispiel, es gibt keine Feminizide, sagt er. Er verteidigt immer den Mann und er sagt auch zum Beispiel, dass einige Sachen des Faschismus gut waren und so weiter. Also er ist wirklich faschistisch und er hat momentan 7%. Und das sind 7%, die hat er Meloni genommen, weil alle enttäuschten Wähler, die viel radikaler waren als Meloni jetzt ist, und die in sie geglaubt haben, die rennen jetzt alle rüber zu ihm und auch die Lega-Anhänger natürlich, ne, diesen Pragmatismus einfach nicht wollen.
Der Spiegel hat getitelt, Sigmund ist der gefährlichste Mann Deutschlands. Würden Sie dem zustimmen, Frau Kohl?
Also ich habe ihn, wie gesagt, persönlich erlebt und ich war auch sehr beeindruckt von, genau wie Tonja gesagt hat, von seiner Entourage. Also er selber verkauft, ist ein sehr guter Verkäufer, sehr angenehm. Und von daher, die Gefahr besteht darin, dass er einfach nicht genau zeigt, was genau hinter ihm ist. Und ich nehme an, also seine Kommunikationsleiter zum Beispiel, aber auch Hans-Thomas Tillschneider, der vielleicht mal zukünftiger Bildungsminister werden könnte, falls die AfD an die Macht kommt in Sachsen-Anhalt. Da sind Leute, die in dieser identitären Bewegung sich also gefunden haben und die ihn seit Jahren schützen, vorbereiten, helfen. Der ist ein sehr guter, kluger Lehrling, würde ich mal sagen. Und für mich ist es schon gefährlich, tatsächlich. Also dann frage ich mich als Journalistin, war das klug von der Spiegel, das in der ersten Seite zu machen? Was auch ganz wichtig ist für Frankreich und das ist auch, ich glaube, auch da eine Differenz, ein großer Unterschied mit Marine Le Pen ist auch natürlich den Bezug zu der Geschichte. Marine Le Pen präsentiert sich als Gaullistin und hat natürlich, wenn jemand wie Maximilian Krah zum Beispiel, jetzt Bundestagabgeordneter, lange Europaabgeordneter, sagt, nicht alle SS waren böse Leute, da springt sie aus ihrem Sitz. Das geht gar nicht, weil sie möchte schon den Geist der Resistance in Frankreich verkörpern, was natürlich auch eine Verzerrung der Geschichte ist, wenn man die Biografie des Vaters guckt zum Beispiel. Aber ich glaube, diese Position, die man in der AfD findet, insbesondere in der AfD in Sachsen-Anhalt, in Thüringen, in Sachsen, also diese völkische, fast völkische Ideologie, also diese ethnische Vision des deutschen Volkes, das hat man in Frankreich in der Rassemblement National nicht. Müssen wir mal gucken, wie das sich entwickelt mit dem Wahlkampf. Aber ich habe Ulrich Sigmund persönlich gefragt, gehöre ich zum deutschen Volk? Ich wurde eingebürgert. Und er meinte, dann sollte ich meine französische Staatsangehörigkeit darauf verzichten, weil er möchte hundertprozentige Deutsche haben. Und na klar, ich bin hundertprozentig Französin, aber auch hundertprozentig Deutsch jetzt. Okay. Aber das ist für ihn ein bisschen kompliziert.
Okay, also welche Rolle spielt die Geschichte, die deutsche Geschichte bei der Betrachtung von Sachsen-Anhalt, von dem, wie der Wahlkampf da jetzt läuft, diese Diskussion um Kultur, wenn man aus Polen schaut? Welche Rolle spielt das?
Ja, das, wie gesagt, das ist einmal der Kontext, wie die AfD selber mit Geschichte oder auch mit dem Thema Identität umgeht, das, was sie sagen. Und das hat erstmal mit Polen nur am Rande zu tun, oder Polen wird dadurch betroffen, wie andere Länder auch. Und dann gibt es natürlich spezifisch polnisch-deutsche Aspekte. Ja, und Sie wissen vielleicht, dass die Vorgängerregierung, die ich erwähnt habe, dass die dort eine Analyse hat erstellen lassen vor einigen Jahren mit Reparationsforderungen von 1,3 Billionen Euro. Die Opposition ist weiterhin hinter diesem Thema, genauso wie der polnische Staatspräsident übrigens. Und insofern wird das eine große, oder kann das eine große Rolle spielen. Es gibt dort auch schon Reaktionen von der AfD, die natürlich sehr harsch dort reagiert und natürlich sagt, absolut kann es keine Reparation geben. Aber also allein in dieser Frage sehen Sie, dass da viele, viele Aspekte sind, die tatsächlich eine Rolle spielen. Ja,
Also in Frankreich gibt es schon Ängste. Also Leute, die sagen, das war für Frankreich nie eine gute Sache, wenn Deutschland nationalistisch sich entwickelt hat. Und gleichzeitig, das mischen sich doch die beiden Debatten, sieht man auch natürlich, wie viel Geld da Deutschland für sein Militär, für seine Armee jetzt ausgibt. Und dann hören wir auch schon mal sehr, also dieses Narrativ, na, wir müssen schon mal aufpassen, was machen die da drüben?
Frau Alvarez, wie sieht man es in den USA? Ist da die AfD die Partei, man sagt, ja, die machen es genau richtig und die unterstützen wir weiter? Sie haben eben schon J.D. Vance erwähnt und Rubio. Oder ist das einfach eigentlich nicht wichtig, weil man doch irgendwie dieses transatlantische Verhältnis jetzt auch sowieso auf ganz andere Füße stellt?
Ja, ich meine, für die MAGA-Bewegung ist das natürlich eben sehr wichtig, was Sie jetzt beschreiben als Ängste. Das ist in der MAGA-Bewegung jetzt die große Hoffnung, dass eben nach der Bundestagswahl, wo die AfD die größte Oppositionspartei gewesen ist, jetzt eben in einem ersten Bundesland es eben zu einer Regierung kommen könnte. Und die MAGA-Bewegung hat ja auch sehr gezielt Netzwerke nach Sachsen-Anhalt gelegt. Das ist ganz interessant. Im vergangenen Dezember hat es eine Veranstaltung der Young Republicans gegeben. Das ist die sozusagen Jugendvereinigung der Republikaner. Und da wurde Markus Frohnmeier, der außenpolitische Sprecher der AfD, ausgezeichnet mit einem Preis. Es war aber auch eine sehr große Delegation aus Sachsen-Anhalt vor Ort, um eben mit Blick schon mal auf diese Wahl Netzwerke zu knüpfen, Gesprächspartner zu suchen. Und die haben sich natürlich sehr wohl gefühlt da an diesem Tisch, in diesem schönen Galaraum. Sie haben jetzt nicht gesagt, mit wem sie sich denn eigentlich getroffen haben und welche Verbindungen sie da knüpfen wollten. Aber alleine diese Präsenz und diese Einbindung der AfD ist natürlich bemerkenswert. Vor allen Dingen, weil eben da auf großer Bühne dann auch gesagt wurde, Deutschland zuerst. Also es wurde mit solchen Parolen gearbeitet. Diese Jugendorganisation hat auch ein Paper rausgegeben, wo das damit endet, AfD über alles. Also es gibt keine, überhaupt keine Berührungsängste, eben mit einer solchen Wortwahl zu arbeiten.
Und es wird jetzt weniger als ein ostdeutsches Phänomen gesehen, sondern wirklich ist es ein...
Es wird als Blaupause gesehen. Also was wir haben jetzt diese Wahl in Sachsen-Anhalt, dann wird sich natürlich zeigen, was dann bei den nächsten beiden Landtagswahlen passiert. Und dann auch im kommenden Jahr haben wir wichtige Landtagswahlen, die anstehen. Und natürlich dann auch mit Blick auf Europa. Da werden wir eine weitere Netzwerkbildung sehen. Die MAGA-Bewegung will jetzt ja einen neuen Fonds auflegen, mit dem eben auch solche Netzwerke gefördert werden sollen. Also da wird es eher eine größere Offensive geben als eine Zurückhaltung.
Also diese Art der Unterstützung gibt es in Ihren Ländern aber nicht für die AfD, oder?
Naja, also erstens wollte ich sagen, als ich dieses Interview gemacht habe mit Maximilian Krah, da hatte ich ganz klar den Eindruck, er wollte diese Dog Whistle machen. Also er wollte sein Publikum ansprechen und genau das sagen, was er gesagt hat. Das war überhaupt kein Fehler, weil wir haben sehr lange diskutiert und er hat das immer wieder wiederholt. Er hat gesagt, ich habe ihm gesagt, es gibt die Nürnberger Prozesse und die haben es ganz klar gesagt, es gibt ein Urteil, dass die ganzen SDSS als Ganzes, als kriminell beschrieben werden. Und er hat immer wieder gesagt, nein, die Einzelnen nicht. Und dann hat er Geschichte wirklich... Und ich glaube, das ist eben das... momentan ist das die Tendenz. Die AfD sagt ja seit Jahren, wir müssen die Grenzen des Sagbaren verschieben. So. Mhm. Und das ist ja in Deutschland viel schwieriger als zum Beispiel in Italien. Also in Italien, da kannst du immer noch den Gruß machen, der heißt bei uns heißt der römischer Gruß, hier heißt der Hitlergruß. Hier ist der verboten, in Italien nicht. Mhm. Und hier habe ich den Eindruck, dass das Problem ist momentan, dass diese Grenzen immer mehr verschoben werden. Immer mehr Ungesagtes oder Unsagbares darf gesagt werden. Und das ist auch eine Radikalisierung, die irgendwo die AfD, ihre Inhalte, ihren Faschismus normalisiert. Und das ist, glaube ich, sehr alarmierend. Was ich zu dir sagen wollte, super interessant, das ist nämlich auch die große Debatte in Italien. In Italien sagen alle, warum, also wenn die AfD so stark wird und Deutschland so aufrüstet, dann müssen wir uns doch besorgen. Hier gibt es überhaupt keine Debatte darüber. Mhm. Also das ist so, das Gefühl in Italien ist, dieses Land rüstet auf, wird es 1.000 Milliarden ausgeben in den nächsten Jahren für Waffen und gleichzeitig ist die AfD bei 29%. Müssen wir uns da nicht Sorgen machen?
Ja.
Ey, das ist eine Debatte, die ja
hier. Und die wird geführt oder nicht?
Also die wird hier überhaupt nicht geführt.
In Frankreich komplett.
In Frankreich in mehrere Artikel. Bei jeder Podiumsdiskussion werde ich darüber gefragt, bei jedem Fernsehauftritt, bei jeder Buchpräsentation. Alle ist immer jemand da, der mich fragt, müssen wir uns Sorgen machen? Also es gibt ja immer diese große Bewunderung für Deutschland. Ne? Italien bewundert Deutschland vor allen Dingen, weil Deutschland seine Geschichte aufgearbeitet hat. Viel besser als Italien im Faschismus. Und jetzt kommt so eine Partei mit solchen Parolen.
Und was sagen Sie dann den Kollegen? Müssen Sie sich Sorgen machen?
Ich sage immer, nein, Deutschland ist eine sehr solide Demokratie. Die Sozialdemokratische Partei hat vor 950 Jahren, die CDU ist auch eine alte.
Die SPD hat noch 8% in Sachsen-Anhalt.
Ja, ich weiß, das ist das Problem. Also ja, die sind zwar geschwächt, aber es gibt da auch, ich meine, die Checks and Balances, die in Deutschland gibt, die gibt es kaum in einem Land der Welt. Also es ist eine sehr solide Demokratie. Denken wir an die Rolle, die nur Karlsruhe hat. Ne?
Ja.
Also ich finde schon, man kann relativ beruhigt sein, aber es stimmt schon. Ich meine, wenn die Partei irgendwann auch national, also föderal, ob 40% hat, dann müssen wir schon anfangen.
Ja, und dann ist die Frage, wird dann auch bei Ihnen die Brandmauer diskutiert? Ob ja gesagt, man dann vielleicht, es ist ganz wichtig, dass die anderen Parteien nicht koalieren oder ist es gerade gut, weil es ist dann demokratischer, dann kann man sie einbinden. Also spielt das eine Rolle?
Ja, das spielt nicht so eine große Rolle. Ich würde sagen, das spielt nicht so eine große Rolle, weil man Analogien auch mit polnischen Parteien oder mit der polnischen Parteienlandschaft sucht und da gibt es diese Debatte nicht, dass man jetzt eine bestimmte Partei per se einfach ausschließt. Also das ist das. Ich wollte dazu noch was sagen, was Sie gesagt haben, weil das ist sehr interessant, weil in Polen werden diese Stimmen auch laut. Auf der einen Seite die Regierung, die sagt, die Deutschen müssten eigentlich aufrüsten, weil wir werden ja bedroht. Ja. Aber was bedeutet das dann, wenn die tatsächlich richtig ernst machen mit dem Aufrüsten, dann sind die ja die stärkste Armee und so weiter. Ich glaube, dass diese Ängste dann dennoch nicht da sind und sie in Polen auch nicht so eine große Rolle spielen, wohl ähnlich wie in Italien, zumindest auf der großen Ebene. Weil man weiß, dass es, selbst wenn die Deutschen aufrüsten, die Italiener rüsten ja auch auf und die Polen auch. Das heißt, diese Unterschiede, die es dann geben wird, also 1939 beispielsweise, als Polen überfallen wurde, dann war der Unterschied zwischen der deutschen Armee, die war hier, und die polnische war hier. Und jetzt werden die Unterschiede so sein. Da gibt es nicht mal
1. September.
Mhm. Ja, genau. Also nicht, da gäbe es kein rationales Interesse, das zu machen. Also so, ich glaube, das ist der eine Grund. Ich wollte aber noch einen anderen Punkt ganz kurz nur zu der Dominisierung. Das, was Sie gesagt haben mit der Spiegel hat getitelt, das ist der gefährlichste Mann Deutschlands. Ich glaube, durch solche Titel gewinnt er noch mehr an Zuspruch. Ich glaube, dadurch, viele Leute lesen das, oh, das ist also der gefährlichste Mann Deutschlands, dann wähle ich den erst recht. Ich glaube, dass viel wichtiger wäre, innerdeutsch einfach, dass man weniger sozusagen dämonisiert das, was die Parteien auch machen, weil ich glaube, die Partei ist sehr kritisch zu sehen und ich würde mir nicht wünschen, dass sie tatsächlich an die Macht kommt und dass sie dann auch vor allem in anderen Bundesländern an die Macht kommt, irgendwann im Bund. Aber ich glaube, man muss viel mehr verstehen, warum wählen die Leute überhaupt diese Parteien. Das geht ja für Deutschland für die AfD, das geht für Frankreich für den Front National und so weiter. Das heißt, was sind die wirklichen Ursachen? Und ich glaube, da sind sich die etablierten Parteien, die machen das gar nicht.
Was würden Sie denn sagen? Was ist denn Ihrer Meinung nach die Ursache?
Ja, es gibt ganz viele Ursachen. In Polen kann ich Ihnen das sagen, weil ich glaube, es gibt diese Analogien tatsächlich für 2015, warum die PiS gewonnen hat. Und dort waren das beispielsweise auch sozioökonomische Fragen. Und das ist auch, glaube ich, und das war ein ganz großer Teil sogar. Das heißt, die Vorgängerregierung vor der PiS, also vor 2015, hat sozusagen eine sehr wirtschaftsliberale Politik gemacht und viele Leute sind einfach Verlierer geblieben. Polnische Verhältnisse waren dann noch ein bisschen anders als wie in westeuropäischen Staaten. Klar, weil es ein ex-kommunistisches Land war, aber das Prinzip war das gleiche. Das heißt, man hat einen großen Teil der Bevölkerung, einfach die sind sozioökonomisch ins Hintertreffen geraten und die Regierung hat nicht entsprechend gehandelt. Und das sehe ich in Deutschland eben im Moment genauso. Also das, was die deutsche Regierung an entsprechenden Maßnahmen unternimmt, ist nicht das, was die AfD klein halten wird. Also das ist nur ein Aspekt. Also um generell zu sagen, einfach man muss schauen, was macht die etablierten Parteien falsch, dass die rechten Parteien eben so stark werden. Das ist die wichtigste Frage und nicht die Politiker zu dämonisieren, glaube ich.
Frau Alvarez, wie sehen Sie es? Also wo kann man das vergleichen, warum Menschen diesen Parteien zuneigen, warum die Parteien in Europa und in den USA eben stärker werden?
Ja, es gibt natürlich einige Parallelen zwischen beiden Bewegungen. Man sieht eben, das sind vor allen Dingen männliche Wähler, die angesprochen werden. Es sind Wählerinnen und Wähler, die eben um ihren wirtschaftlichen Abstieg fürchten. Wir haben damals bei Trump eben dieses gezielte Ansprechen auch der Menschen im sogenannten Rust Belt gesehen, wo eben diese Deindustrialisierung stattfindet. Auch Sachsen-Anhalt ist eben ein Land, das wirtschaftlich nicht besonders stark dasteht. Da gibt es natürlich Parallelen, was dann die Ansprache der Wählerinnen und Wähler angeht. Aber es gibt eben doch einen entscheidenden Unterschied. Trump ist es eben 2024 gelungen, dass er auch die Hispanics angesprochen hat, dass er die schwarzen Wähler angesprochen hat. Da hat er auch einige Punkte holen können, womit er dann die Wahl dann gewonnen hat. Das sehen wir natürlich bei der AfD nicht. Im Gegenteil, sie wollen ja gerade eben solche Menschen nicht ansprechen, sondern eben remigrieren.
Mhm. Und wenn man auf die Wirtschaft schaut, also der Bundeskanzler hat nochmal ganz klar vor den wirtschaftlichen Folgen eines AfD-Siegs gewarnt. Also wie stark, denken Sie, kann dieser Effekt sein tatsächlich?
Ja, ich finde es interessant, diese Warnung hat ja heute noch mal Christian Sewing wiederholt. Der Chef der Deutschen Bank beim Handelsblatt Bankengipfel hatte davor gewarnt vor den wirtschaftlichen Folgen. Ich glaube aber, dass solche Warnungen potenzielle Wählerinnen oder bereits entschlossene Wählerinnen der AfD nicht wirklich abschrecken können. Weil es gibt in Sachsen-Anhalt keinen DAX-40-Konzern. Wir haben mit der Intel-Entscheidung gesehen, wie große internationale Unternehmen einfach schnell auch wieder sich zurückziehen können aufgrund eben unternehmensinternen Entscheidungen. Wichtiger ist es dann eigentlich, dass die Unternehmen selbst, die in diesem Land eben eine Rolle spielen, also die mittelständischen Betriebe und die kleinen Betriebe, das sind rund 70.000 in Sachsen-Anhalt, dass die natürlich mit ihren Beschäftigten in den Dialog gehen. Und das ist auch tatsächlich passiert. Wir haben mit der Wirtschaftswoche mit einigen gesprochen und die machen sich wirklich Sorgen vor den Folgen. Denn wenn man sich das Wahlprogramm der AfD anschaut, dann klingt das vielleicht an einigen Stellen erstmal gut. Es geht um Entbürokratisierung, es geht um sogenannte Sonderwirtschaftszonen, um schnellere Genehmigungsverfahren. Aber eine ganz entscheidende Frage könnte eben für die kleinen und mittelständischen Betriebe zum großen Problem werden, nämlich diese Fachkräftefrage. Wir haben es gerade schon gehört, auch dass Sie natürlich im Gespräch mit Herrn Siegmund darauf angesprochen sind, ja, auf welcher Seite stehen Sie denn? Wie deutsch sind Sie denn eigentlich? Und
aber er meinte am Ende, ich wäre nicht das Problem.
Okay. Ja.
Sie wissen doch, Frau Kohl, Sie sind nicht das Problem.
Okay. Ja, aber wenn man sich natürlich jetzt mal auch die Studierendenzahl an den Universitäten in Sachsen-Anhalt anschaut, 60% kommen aus dem Ausland und gerade in den Hightech-Bereichen, also da, wo wir eigentlich diesen großen Fachkräftemangel haben, da kommen die Studierenden aus Ländern wie Indien oder aus Pakistan und da, wenn die auf die Straße gehen und dann konfrontiert werden mit solchen Aussagen, die würden sich künftig wahrscheinlich dann für eine andere Universität entscheiden und dann auch nicht mehr im Land bleiben wollen.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über die AfD und deren Stärke. Schauen wir doch nochmal auf die Schwäche der anderen. Warum ist die AfD eigentlich so stark geworden? Ja. Frau Meloni wollte ich schon fast sagen.
Okay. Um Gottes Willen. Blond,
aber der Rest ist wirklich große Unterschiede. Ja, also warum ist das so weit gekommen? Was kann man daraus lernen und was sollte man jetzt? Also wie sollte man jetzt damit umgehen?
Also erstens wollte ich sagen, ich war ja in Röblingen da bei Siegmund und das war total witzig, weil in dieser Schlange waren ganz viele Anhänger von Siegmund und die hatten eine Kopie vom Spiegel zu unterzeichnen. Okay? Also das ist der Effekt. Der Effekt war, hatte ich den Eindruck, so diese paternalistische westdeutsche Wochenzeitung, die schon wieder auf uns runterguckt. Ne, so. Ich meine, Spiegel ist ein ganz, ganz tolles und ich habe so tolle Kollegen da und so. Aber das war so der Eindruck, so, dass diese Menschen sagten jetzt. Und es gibt ja auch ein sehr, sehr einleuchtendes Buch, das von Steffen Mau, dieses Ungleich vereint. Und da spricht man ja von einer, es gibt ja eine ostdeutsche Identität inzwischen. Ne? Mhm. Und die ist viel, viel stärker als die westdeutsche Identität. Also ich würde nie von mir selbst sagen, meine Mutter kam aus Bremen, ich bin westdeutsch. Ich sage immer, ich bin deutsch. Aber die Ostdeutschen sagen von sich selbst, ich bin ostdeutsch. Ne? Und ich glaube, was dort das Problem ist, ist eben, dass diese ostdeutsche Identität auch mit positiven Gefühlen gefüllt werden muss. Und das ist das Problem. Und das ist, glaube ich, das große Versagen der Politik und der westdeutschen Parteien dort in diesen Jahren. Ne? Die immer sehr paternalistisch, das muss man sagen, sehr arrogant manchmal mit diesen Menschen umgegangen sind.
Also dass es mehr um Emotionen geht als um Fakten.
Und ich habe Sven Schulze auch interviewt in den letzten Tagen und er war wirklich sehr genervt. Also Sven Schulze war ja in den, das war lustig, weil das ist der Regierende, eben das ist der Ministerpräsident und er war in den Umfragen, war der viel beliebter, viel beliebter als Ulrich Siegmund. Die 22% der CDU, die waren wirklich sehr märzbeladen. Ne? So nach dem Motto. Und er hat mir auch gesagt, ja, wie kann man sowas machen, wie zum Beispiel eine Zuckersteuer ankündigen und dann sagen, man macht die auch für Coca-Cola Zero. Die ist ja, Coca-Cola Zero ist ja ohne Zucker. Was hat das für einen Sinn?
Ja, aber das war ja nur ein Entwurf, der geleakt worden ist.
Kommt das hier an, so nach dem Motto, was machen die in Berlin die ganze Zeit? Und ich habe ihm dann auch gesagt, ja, Entschuldigung, Sie sind aber auch in einer, Merz ist irgendwo in einer Falle. Ne? Also wenn er Reformen macht, zum Beispiel die Rentenreform, dann sind Sie ja dagegen. Und dann sind viele dagegen. Und dann meckern alle. Und niemand will Opfer bringen. Ja. Wenn er keine Reform macht, dann ist er auch unbeliebt. Was soll Merz machen? Mhm. Also ich meine, es gibt schon...
Sie meinen, dass die CDU abgestraft wird für Merz und weniger für Sven Schulze?
Die CDU wird, glaube ich, abgestraft für Merz und auch die SPD wird abgestraft für die SPD. Also ich glaube, die SPD ist in einer ganz, ganz tiefen Krise und wir sehen das nur nicht, weil wir die ganze Zeit über die AfD sprechen. Mhm. Aber ich glaube, die SPD ist in der schlimmsten Krise wahrscheinlich seit seiner
Gründung. Spätestens am Montag, dann kommt das ganz zum Tragen wahrscheinlich.
Ich glaube, ein Thema, es gibt viele Bereiche, glaube ich, wo die etablierten Parteien eben Fehler machen. Also Wirtschaft, Soziales und Gesundheitspolitik, wo Kürzungen anstehen, während gleichzeitig beispielsweise für die Rüstung massiv Mittel verwendet werden. Ich glaube aber, ein Punkt, wenn ich den rauspicken könnte, der in Ostdeutschland ja auch eine besondere Rolle spielt, das ist die Perspektive der AfD oder die Position der AfD zum Krieg in der Ukraine und gegenüber Russland. Und die ist relativ beständig, auch wenn sie jetzt natürlich nuanciert ist, seit Trump jetzt an der Macht ist und dort jetzt irgendwie neue Affinitäten oder neue Sympathien entstehen zum Teil, aber das ist eigentlich schon relativ stringent. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen das, weil ich teile zum Teil diese Position, die die AfD da hat, beziehungsweise das, dass man tatsächlich gegenüber Russland eine andere Politik machen sollte und wirklich den Frieden suchen sollte, beziehungsweise eine Kompromisslösung suchen wollte. Und das Problem ist, wenn sozusagen die falschen Leute die richtigen Dinge sagen. Und ich glaube, dass viele Ostdeutsche diese Perspektive auch auf den Frieden eine andere ist tatsächlich. Ich habe mit
aber BSW hat ja auch genau diese Position. Die sind ganz anders als AfD, aber das BSW ist gerade bei Partei.
Aber sie hatten ja auch einen ganz guten Start eigentlich, aber dann sind sie aus unterschiedlich. Jetzt sind sie bei 3%, aber aus unterschiedlichen Gründen. Also die AfD ist da sozusagen, gibt ein ganzes Angebot. Aber ich glaube, dass dieses Thema definitiv auch eine Rolle spielt, gerade für Ostdeutsche, die auch eine andere Beziehung beispielsweise haben zur Vergangenheit und auch zur Sowjetunion, zu der Station ehemaligen von sowjetischen Truppen, die bis 89, 90 dort waren, als beispielsweise das in Polen ist. Die ist wesentlich noch positiver, die Erinnerung in Ostdeutschland, als in Polen. Ja. In Polen werden die Russen verdammt, was auch nachvollziehbar ist aus der Geschichte, auf die ich nicht eingehen will, aber in Ostdeutschland ist die Erinnerung nicht so negativ belegt und diese Friedensbildung, die in der DDR stattgefunden hat, die hat auch in gewisser Weise Früchte getragen und trägt sie bis heute. Also und das ist in jedem Fall ein Aspekt, der hier berücksichtigt werden muss.
Wie sieht man denn das in den USA?
Ja, ich finde, das Interessante ist ja, dass man keinen... Die AfD zeigt ja, dass sie das beides offensichtlich miteinander vereinen. Wir haben gerade Paul Ronsheimer gesehen, der ja Herrn Tillschneider besucht hat. Der hatte die Tasse von der russischen Armee auf dem Regal stehen. Er hatte aber eben auch ein Make America Great Again Cappy da herumliegen. Also man kann aus ihrer Sicht offenbar beides miteinander kombinieren. Wobei aber eben wichtig ist, dass die AfD jetzt keine klassischen transatlantischen Beziehungen aufbauen möchte, sondern sie möchte eben Trump- bzw. MAGA-Beziehungen aufbauen. Darum geht es ihr. Interessant ist allerdings, dass wir gerade innerhalb der AfD so ein bisschen ja, so eine Bewegung sehen, wo die Partei auf Distanz geht, nach dem, ja, nach dem Kidnapping von Maduro, nach dem Angriff auf den Iran, nach der Grönland-Krise gab es eben von Tino Chrupalla doch ja, sehr distanzierende Äußerungen. Er hat Trump Wild-West-Methoden vorgeworfen, obwohl er ja ein Jahr zuvor noch bei seiner Amtseinführung eigentlich war. Also da versucht man so ein bisschen auf Distanz zu gehen. Alice Weidel ja, hält sich dann noch ein bisschen zurück, hat zwar auch kritisiert, aber ja, die Partei versucht eben beides da zu vereinen. Interessant ist jetzt natürlich, wir haben gerade den Blick, die Ereignisse auch in Leipzig gesehen, die Reaktionen gestern darauf. Wir haben hier von Meloni beispielsweise eine deutliche Reaktion gesehen. Die haben wir eben aus den USA bisher noch nicht gesehen. Da hat sich jetzt eben der NATO-Vertreter gemeldet, aber es gab eben keine offizielle Reaktion darauf, dass man eben alliiert zueinander steht. Das war eben, ist eben auch bemerkenswert, dass da eine transatlantische Stille im Moment herrscht.
Ich frage mich auch, also inwiefern die Ereignisse jetzt in Leipzig, also was man jetzt weiß, und die offizielle Rede jetzt, das offizielle Rede von Berlin, Russland hat die Verantwortung für diese Tat, für diese Attentat, inwiefern das auch eine Rolle spielen könnte in den nächsten Landtagswahlen, also jetzt Sachsen-Anhalt, aber auch Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am 20. Weil das ist ja klar, die AfD möchte nicht, dass die Ukraine dieser Krieg gewinnt, zum Beispiel. Und ich finde, ich höre auch aus in Frankreich, aus in den Kreisen der Nachrichtendiensten zum Beispiel, große Sorge, weil wenn zum Beispiel Ulrich Siegmund, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, kommt, dann hat er Zugriff zu Informationen, die vielleicht aus Frankreich kommen. Und weil bis jetzt gibt es große, gute Dialoge und Zusammenarbeit zwischen den Diensten in Europa, inwiefern das auch natürlich eine Gefahr sein könnte, Stichwort Gefahr, gefährlich für die Sicherheit in Deutschland, aber auch für die Sicherheit Europas. Und das ist auch natürlich also klar, Sachsen-Anhalt ist ja nur ein Bundesland, aber da wird jemand von der AfD, den Innenministerkonferenz, sitzen zum Beispiel und Zugriff haben und Zugang haben zu wichtigen Informationen und ja, sensible Informationen.
Ja, die Frage ist ja tatsächlich, ob es zu einer Regierung kommt. Ist ja auch noch die Frage. Jetzt wirkt es manchmal so, dass man denkt, dass alle davon ausgehen. Dass
aber diese Verbindung zwischen der AfD und der Entourage von Ulrich Siegmund zu Russland ist natürlich auch es wird diskutiert in Frankreich.
Die Frage ist, womit rechnen Sie? Also am Sonntagabend 18 Uhr, was denken Sie, was wird rauskommen und was macht man, wenn es eben nicht so ein klares, eindeutiges Ergebnis ist?
Also da spielt ja auch eine Rolle Sarah Wagenknecht, ne? Eventuell, wenn sie die 5%-Hürde schafft, dann hat sie ja schon gesagt, sie will ja helfen, der AfD an die Macht zu kommen. Aber was interessant ist, was ich in Samstag in Halle gesehen habe, es gibt jetzt diese, muss ich sagen, sehr tolle Initiative, die heißt Taktisch wählen. Und die sagen einfach, je mehr Parteien in den Landtag kommen, desto weniger hat die AfD Möglichkeit, da die absolute Mehrheit der Sitze zu haben, ne, zu erobern. Und ich weiß nicht, ob das schon einen Effekt gehabt hat, aber wir sehen, die SPD ist jetzt bei 9% in den letzten Umfragen. Ne? Und also ist in sicherer Zone, sagen wir mal so momentan. Und die Grünen sind bei 6, glaube ich. Also es scheint zu wirken. Ne? Ich weiß nicht, ob das ist, aber die Kampagne finde ich sehr intelligent.
Aber dann trotzdem, das hieß ja dann, dass alle anderen Parteien sich zusammenschließen müssen.
Genau. Ja, und das
genau. Gibt dann genau wieder die Diskussion, ist das demokratisch? Ist das,
man muss da muss man die AfD nochmal umgehen. Das hat man ja schon in Thüringen gemacht. Ne? Und in Thüringen, ich meine, niemand redet über Thüringen, aber ich glaube, in Thüringen klappt das wunderbar momentan. Abgesehen von diesen Interferenzen von der Wagenknecht. Aber ich habe auch Katja Wolf gesehen letztens bei Markus Lanz und sie meint ja, wir regieren sehr gut. Momentan da. No?
Was erwarten Sie, Herr Objäger?
Ja, was ich erwarte, ist schwer zu sagen, weil das ist schwer zu prognostizieren. Aber ich sage Ihnen, was ich denke inzwischen, was glaube ich, oder wo meine Position ist. Ich glaube, dass wenn ich wählen müsste, dass die AfD zwei Sitze fehlen zur absoluten Mehrheit oder dass sie tatsächlich diese absolute Mehrheit hat, dann würde ich fast schon jetzt sagen, dass es für das Land, glaube ich, besser wäre, wenn die AfD diese absolute Mehrheit hätte. Weil es ist immer, also wir müssen auch bedenken, es ist ein Bundesland mit 2 Millionen Einwohnern, ein wichtiges Bundesland und für die Menschen, meine Tochter studiert auch übrigens in Magdeburg und so weiter, für die Menschen wird es definitiv Veränderungen geben, die ich glaube insgesamt negativ sind. Aber ich glaube, dass ich bin schon eher Anhänger der These, dass die AfD sich dann tatsächlich beweisen müsste und dass sie natürlich vieles nicht liefern könnte, was sie jetzt vollmundig verspricht und auch sozusagen auch an progressiven Dingen, die sie verspricht, natürlich von den negativen Dingen spreche.
Das wäre letztendlich besser, wenn wir nur ganz kurz Zeit noch haben. Was erwarten Sie? Was wird Ihre Schlagzeile?
Also wenn ich gucke, also seitdem wir wissen, Ulrich Siegmund ist der Kandidat, hat die AfD so einen Sprung gemacht von 30-40%. Ja. Seit einem Jahr bleibt die AfD bei 40%. 41, 42, nicht so viel. Also haben wir da vielleicht so eine Glasdecke, hat die Partei eine Glasdecke erreicht, wie der Rassemblement National bis jetzt in Frankreich. Das werden wir am Sonntag sehen. Und ich finde es sehr interessant, diese taktisch wählen, weil das ist auch natürlich ein Zeichen, eine lebendige Demokratie. Genau. Und das Volk zeigt, wir sind bereit, das zu machen, Kompromiss zu machen. Das sollte auch eine gute Lehre sein für die Partei.
Okay, wir haben keine Zeit mehr für die USA.
die Magerbewegung wird mit großem Interesse auf den Sonntag schauen und darauf setzen, dass das eben nur der Anfang einer weiteren Entwicklung
ist. Genau, und wir reisen ja dann zurück und berichten uns dann.
Absolut. Wunderbar. Und bei der Wirtschaftswoche berichten wir sowieso jeden Tag.
Vielen Dank, Frau Alvarez, Frau Kohl, Herr Opielka, Frau Mastrobioni. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Morgen schauen wir nochmal auf Sachsen-Anhalt. Jetzt hatten wir den internationalen Blick. Morgen schauen wir nochmal aus der nationalen Sicht. Und dann ist meine Kollegin Lena Mosel für Sie da. Also seien Sie morgen wieder dabei. Bis dann. Tschüss.